Das rücke ich euch auf die Pelle. Ja, das wäre super. Danke, Michaela. Okay, geh wieder zurück. Gerade eine Reklamation gekriegt. Ja, ich bin ein Mensch, der in geistlichen Dingen unersättlich ist. Ich habe irgendwann einmal, ich weiß nicht wieder, wo das herkommt, aber ich habe irgendwann diese starke Sehnsucht in mir gekriegt, ich will immer die 100% von Gott. Danke, Michaela. Ich will immer die 100%. Ich werde nie zufrieden sein. Und das macht mich nicht traurig und gestresst und zwider und grantig, sondern irgendwie hat mir Gott das geschenkt, dass ich immer die 100% haben will und mich gleichzeitig freue, wenn ich mich von 17% auf 19% verbessert habe. Das taugt mir. Dann finde ich super. Dann freue ich mich über mich selber, über Gott und übers Leben. Ja, und dann denke ich mir, boah, da gibt's noch mehr. Und das ist irgendwie, da bin ich sehr, sehr dankbar dafür, weil das hilft mir. Das hilft mir, nicht irgendwie so lasch und lau zu werden und nicht irgendwann zu sagen, na, ist wirklich eh ganz gemütlich, was, boah, eh super und so, weil bei Gott gibt's immer mehr. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist auch, ich wünsche mir ja, ich sehe, was sich tut bei uns in der Gemeinde. Ich sehe, wie toll die Anbetung seit heuer ist, dass sich da wirklich was geändert hat, dass Gott da was gewirkt hat. Ich sehe auch, wie toll die Anbetung heute war. Wirklich, danke. Es war wirklich eine wunderschöne, coole, gesegnete Zeit, wo Gottes Geist da war und gewirkt hat. Echt super. Und das sehe ich. Aber ich weiß, es gibt noch viel, viel mehr bei Gott. Und die Frage ist, wie kommen wir dorthin? Ja? Was fehlt uns vielleicht? Ja, sicher, irgendwas fehlt uns. Was fehlt uns oder was brauchen wir von Gott oder wie? Was ist der Schlüssel, um dorthin zu kommen? Und einer Schlüssel, den wir im Leitungsteam schon gesehen haben, so war so das Stichwort Jüngerschaft. Und der Dax, wie er da war, hat auch gesagt, ja, Jüngerschaft, das braucht ihr, das ist wichtig für euch, das ist jetzt dran. Und das Schöne bei solchen Schlagwörtern ist immer, man weiß dann eigentlich nicht genau, was das ist. Man hört, die Jüngerschaft, ja super, kennt jeder, steht in der Bibel drinnen. Aber, was heißt das jetzt genau? Ja, ich habe einen Bibelvers dazu. Jetzt wäre es super. Ruth, kannst du, geht's? Und sonst muss, wenn es geht, ist super, wenn nicht, lies ihn einfach vor. Der Bibelvers ist, da muss ich mein Ding einschalten. Genau. Jüngerschaft, hilf uns, die Stadt zu verändern. Genau, darum geht's. Ja, das kommt davon, wenn man es am Apple im Keynote erstellt, die Präsentation, und dann als PowerPoint exportiert. Genau. Da ist die Bibelstelle, Lukas 9, Verse 23 bis 25. Dann sagte er zu der Menge, wenn einer von euch mit mir gehen will, muss er sich selbst verleugnen, jeden Tag aufs Neue sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu retten, wird es verlieren. Aber wer sein Leben für mich aufgibt, wird es retten. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen, dabei aber an der eigenen Seele Schaden zu nehmen? Das ist eine steile Herausforderung. Wenn man den Vers ernst nimmt, dann kann es ein bisschen, kann man sich ein bisschen herausgefordert fühlen. Also bei mir geht es zumindest so. Weil da geht es um viel, da geht es um alles, eigentlich. Eigentlich geht es um alles, um unser ganzes Leben und um unser ganzes Sein. Ich möchte kurz ein bisschen anschauen, worum es da geht. Sich selbst verleugnen. Sich selbst verleugnen heißt, ich bin bereit, meine Wünsche und meine Vorstellungen aufzugeben. Ich entscheide mich, meine Wünsche und meine Vorstellungen aufzugeben und sie den Wünschen und Vorstellungen von Gott unterzuordnen. Das heißt ganz praktisch, im Zweifelsfall gilt das, was Gott sagt und nicht das, was ich sage, was mir vorkommt, was ich glaube. Und ich weiß, in der Bibel steht, alle unsere Erkenntnis wird immer unvollkommen sein, weil wir halt immer noch unsere gefallene Natur bis zu unserem, also das Zerbrochene bis zu unserem Tod mit uns mitschleppen werden. Es wird weniger. Aber ja, aber trotzdem, wir sind gefordert, nach bestem Wissen und Gewissen das zu tun. Ja. Und was in der Bibel steht, das ist das, was Jesus gemacht hat, das finden wir in den Evangelien. Die praktische Auslegung von dem, was Jesus gesagt hat, dann in den Briefen des Neuen Testaments und auch die Hinweise auf Jesus und das Große, den größeren Rahmen und das Größere drumherum im Alten Testament. Ja. Deswegen ist das Alte Testament auch so wichtig, weil uns das Alte Testament so den größeren Rahmen und die Vorgeschichte und das Rundherum mitgibt. Da können wir viel lernen über Gott, über sein Wesen, wie er mit Menschen umgeht, was er sich wünscht und so weiter. Also das Alte Testament ist wirklich wichtig, wenn wir Gott verstehen wollen. Auf das können wir nicht verzichten. Sein Kreuz auf sich nehmen, das heißt, hat jetzt nichts mit Jesus zu tun. Das Kreuz, das Jesus getragen hat, das konnte nur er tragen. Weil das war die Schuld der ganzen Welt. Das, so pathetisch es klingt, das war wirklich so und das können wir nicht tragen. Es geht nicht. Das musste er tragen, damit wir von unserer Schuld frei werden, ja. Unser Kreuz, das sind unsere persönlichen Nöte, Schwierigkeiten, Herausforderungen, so wie jetzt, unseren Mineral schmeißt und baff. Jeder hat da seine eigenen Geschichten, gesundheitlich, Arbeit und so weiter und so fort. Das Leben ist nicht immer so rosarot. Das ist so, das hat uns Jesus nicht versprochen. Genau. Und mir nachfolgen, das ist auch spannend, ich habe mal nachgelesen, was es eigentlich zu Jesus Zeiten geheißen hat, ein Jünger zu sein. Ja, damals war es so, da hat es Wanderprediger gegeben, das waren Rabbis, ältere, weise Männer, die sind so durchs Land gezogen, von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt, haben dort gepredigt und die haben Jünger gehabt. Schüler ist das andere Wort dafür, aber es ist mehr als das, was wir heute unter einem Schüler verstehen. Damals hat es geheißen, die Menschen, die einem Rabbi, einem Meister nachgefolgt sind, die sind weg von zu Hause, haben ihre materielle Existenz aufgegeben, haben ihr Zuhause aufgegeben und sind dann mit diesem Meister mitgegangen. Mitgezogen, haben ihm zugehört, wenn er gepredigt hat, haben geschaut, wie macht er die Dinge, was tut er, wieso macht er das. Und das Ziel war, so zu denken, zu handeln, zu sein wie der Meister. Und in unserem Fall ist das Jesus, ja. Das heißt für uns, Jesus nachfolgen heißt, ich bin wirklich bereit, meine alte Existenz, mein altes Sein hinter mir zu lassen, mich ganz auf Jesus einzulassen und mit ihm zu gehen, mit dem Ziel, ihm immer ähnlicher zu werden. In meinem Denken, in meinem Empfinden, aus dem heraus mit meinem Handeln. Weil das Handeln kommt ja aus dem, was sich da und da abspielt. Das ist ja nichts. Wenn man nur vom Handeln reden, vergessen wir, dass das da und da seinen Ursprung hat, ja. Genau. Und die Frage ist, warum spießt sich das dann immer wieder? Weil es ist eine steile Herausforderung, sagt man so schön dahin, aber wie schaut es dann in der Praxis aus? Und das Problem, das ich sehe oder was mir jetzt in dem Zusammenhang jetzt mit heute in den Sinn gekommen sind, sind zwei Dinge. Das eine ist so religiöse, falsche, verzerrte, verdrehte Bilder, die uns von der Wahrheit ablenken. Und das andere sind so gesellschaftliche Strömungen. Wie denkt unsere Gesellschaft? Wie denken die Leute heute? Was ist heute? Wie sieht man heute den Mensch, das Leben und überhaupt alles? Ja? Und diese beiden Dinge stehen da in einem ziemlich scharfen Kontrast dazu. Das eine ist, es gibt so diesen Satz, nicht Nachfolge hat ihren Preis. Jesus nachzufolgen hat einen Preis, hat Jesus selber gesagt, ja. Und dann gibt's ein total verdrehtes, pervertiertes Bild davon. Das heißt, du musst alles aufgeben, was schön ist. Alles, was Spaß macht, alles, was sich gut anfühlt, vergiss es. Damit ist es jetzt vorbei, ja. Gott wird dir von dir Sachen verlangen, die mühsam sind, die schwierig sind, die anstrengend sind, die dir nicht taugen, die zach sind, weil Nachfolge ist kein Kindergeburtstag. Und ja, nimm gefälligst dein Kreuz auf dich, marschier und jammer nicht herum, weil sonst. Ja, weil wenn du herumjammerst, dann wirst du schon sehen, dann kommt Patsch. Und wenn es einmal Spaß macht, dann kommt garantiert Patsch, weil das ist, Spaß machen ist verdächtig. Schön. Sich gut anfühlen ist verdächtig. Und auf aufpassen. Ja, das ist so diese religiöse Lüge. Diese religiöse Lüge, wo es immer nur, wenn ich von religiös spreche, dann meine ich einen Glauben, der bei äußerlichen Regeln stehen bleibt. Ein Glaube, der Meinung ist, Jesus nachzufolgen heißt, äußere Regeln einzuhalten. Das ist genau der Fehler, den die Pharisäer gemacht haben. Wisst ihr, ich wehre mich immer dagegen, die Pharisäer so als Erzbösewichte hinzustellen, weil das bringt uns nämlich in die Situation, dass wir wirklich glauben, na, so wie die sind wir niemals, um Gottes Willen, nein. Und das stimmt überhaupt nicht. Die Pharisäer waren Menschen, die unglaublich genau, unglaublich ernsthaft Gott nachfolgen wollten. Die wollten das mosaische Gesetz, die Regeln, die damals galten, pingeligst genau einhalten, damit der Messias kommen kann. Ja? Die hatten gute Absichten. Sie haben es völlig falsch verstanden und deswegen hat es dann auch den Crash mit Jesus gegeben, weil sie eben nicht verstanden haben, dass es darauf und darauf ankommt, auf die Beziehung zu Gott, dass Gott ein gnädiger und barmherziger Gott ist, ja. Man sieht ja auch immer, wie den Streit mit Jesus, mit den Pharisäern, hat sich immer an Äußerlichkeiten aufgehängt. Darf man am Schabbat heilen? Das wirklich nicht. Ihr könnt es an jeden anderen Tag kommen, bitte. Warum muss das am Schabbat sein, wo keine Arbeit erlaubt ist, ja? Das war nicht blöd. Das war einfach so, waren die Regeln und wieso hält sich der nicht dran, ja? Und das ist so das Konzept dahinter ist, einerseits Gott ist böse, und andererseits, ich bin auch böse. Gott ist insofern böse, weil er mir nichts Schönes gönnt, weil er mir nichts gönnt, was Spaß macht und weil er mir das alles wegnehmen will. Ja? Und ich bin böse, weil ich bin ja ein Sünder, ich bin ja schlecht, ich bin ja verdorben und. Und deswegen darf ich um Gottes Willen nichts Schönes erleben, weil, puh, da lauert die Sünde vor der Tür. Oder so. Kennen Sie das? Vielleicht kennen das die eine oder anderen, ja. Und ich darf mir sowieso nichts wünschen, weil ich muss mich Gott sklavisch unterordnen. Fertig, aus. Ja. Und die Wahrheit ist, dass Jesus gesagt hat, ich nenne euch nicht mehr Diener. In Wirklichkeit steht da Sklaven. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven. Und ein Sklave war kein Mensch. Ein Sklave hatte den Status, so wie heute ein Traktor oder eine Maschine. Ja. Ein Sklave galt nicht als Mensch. Ein Sklave hatte nichts zu fragen, der hatte zu tun, was ihm angeschafft wird und aus. Und wenn es die absurdesten Dinge und die blödesten Dinge waren, dann hat er das zu machen gehabt, fertig. Was der Sklave sich denkt, hat keinen Menschen interessiert. Ja? So wie eine Waschmaschine, wenn ich 60 Grad einschalte, dann hat die 60 Grad zu waschen. Fertig. Ja? Und Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr Sklaven. Weil ein Herr seine Sklaven nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde. Ihr seid jetzt meine Freunde, weil ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Seht ihr den Unterschied? Ja? Gott ist nicht daran interessiert, dass an einem Sklaven gehorsam, wo man nicht fragen, nicht denken, nicht reflektieren, sondern auch nur bumm, tun. Jesus ist an einer Beziehung interessiert. Er will eine Beziehung auf Augenhöhe mit uns führen. Und das ist eigentlich eine unglaubliche Spannung, nicht? Weil auf der einen Seite ist Jesus der Gott, der alles geschaffen hat, durch den alles ist, was ist. Aber dieser Gott will gleichzeitig mit uns eine Beziehung auf Augenhöhe haben, ja, weil er an uns interessiert ist. Und das ist die Wahrheit. Und nicht dieser sklavische Gehorsam unter einem bösen Gott, wo wir nie wissen, wie wir dran sind. Und das andere ist so diese Gesellschaft, das gesellschaftliche Bild. Die Gesellschaft sagt seit circa 40 Jahren, das hat so mit den 68ern angefangen, das war wirklich ein Schnitt im Denken der Menschen, der da passiert ist, was weggegangen ist vom Denken in der Gruppe zum Denken, wo sich es aufgehört hat, um sich um die Gruppe zu drehen, ums Gemeinsame. Und wo auf einmal das Ich und das Individuum im Mittelpunkt gestanden ist, ja. Und das heißt heute, es geht um dich, sei du selbst, mach was du fühlst, folge deinen Gefühlen, deine Gefühle sind gut und richtig, lass da nichts reinreden von anderen. Und Selbstaufgabe ist ein völliger Widerspruch, das passt überhaupt nicht zusammen, ja. Weil es geht um mich, es geht um mein wahres Selbst, meine persönliche Verwirklichung, ja. Und da lasse ich mir nicht reinreden von irgendwem. Weil wer mir da reinreden will, der will mir was wegnehmen. Der will was wegschneiden von mir, der will mich klein machen und. Na sicher nicht. Und die Wahrheit ist, es stimmt, jeder von uns tragt einen Schatz in sich, ja, den Gott in uns hineingelegt hat. Jeder Mensch ist begabt. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der nicht begabt ist in irgendeiner Form. Ja. Gott hat uns geschaffen und Gott hat uns gut und richtig geschaffen, grundsätzlich, sage ich jetzt einmal. Ja. Was ein Problem sein kann, sind zwei Dinge. Das eine ist unsere Vorstellungen, wie dieser Schatz ausschaut, ja, was diese Gaben sind und unsere Vorstellungen davon, was wir damit machen wollen. Und das, da braucht man wirklich Befreiung von Gott. Da heißt diese Unterordnung unter Gott, dass ich sage, ja, ich mache jetzt mit meinen Gaben nicht mehr das, was ich will, sondern ich lege dir diese Gaben hin. Zeig du mir, was ich damit tun kann und zeig du mir, wie viel mehr damit möglich ist. Ich erzähle euch ein Beispiel, was praktisch möglich ist. Ich war mit 22 Jugendleiter, also Co-Leiter von einem jungen Erwachsenenkreis in meiner damaligen Gemeinde, weil ich die Gaben dafür hatte. Ja, ich habe es können. Aber ich war noch völlig sowas von charakterlich nicht bereit dafür. Ich habe es gespürt irgendwie, das passt nicht. Ja, ich mach's halt, weil mich darum gebeten wird und. Aber es war nicht wirklich, hat nicht wirklich Spaß gemacht. Es hat sich komisch angefühlt. Es war nicht wirklich super, das Ganze. Ja. Und wenn ich das vergleiche jetzt mit meiner Leitungsverantwortung da, dann ist das was völlig anderes, weil jetzt weiß ich, ich bin in Gottes Hand, er wirkt durch mich, er macht die Dinge und ich lege alles, was ich habe, in seine Hand, ja. Und mache es nicht mehr aus eigener Kraft heraus, ja. Natürlich, es braucht Gaben, um das tun zu können. Klar, ja. Aber es ist nicht mehr ich, da stehe immer ich im Mittelpunkt, das, was ich mir vorstelle, was ich jetzt glaube und was ich will. Sondern da steht das im Mittelpunkt, was Gott will und was er von mir sich wünscht. Und das macht Spaß. Auf die Art und Weise macht es wirklich Spaß, macht es Freude, ist es keine Last. Ja, es ist anstrengend, na klar, jede Arbeit ist anstrengend, wenn man es ernst nimmt. Aber es ist mir keine Last, sondern ich mache es wirklich gern und habe Freude dran und freue mich wie ein Schneekönig immer wieder darüber, wie Gott mich verwendet. Weil ich ganz genau weiß, das bin jetzt nicht ich, sondern das ist eher durch mich und das ist super. Das ist so viel besser. Und so viel schöner und so viel erfüllender. Die wirklichen Hindernisse spielen sich also in unserem Kopf ab. Die wirklichen Hindernisse, die uns abhalten, sind da und da. Wenn sie in unserem Herz, in unserem Empfinden, in unserem Fühlen, wenn wir da noch von alten Verletzungen geprägt sind, von falschen Mustern, von destruktiven Dingen, die wir halt mitgekriegt haben, auch Überheblichkeit kann auch sein, wenn ich mir nichts reinreden lasse, wenn ich mir immer nichts sagen lasse, wenn ich glaube, ich hab's verstanden und die anderen, was brauche ich die nicht, weil ich weiß es ja. Ist genauso verkehrt eigentlich und ist eigentlich belastend in Wirklichkeit. Ich habe ja auch so gedacht, ich kenne das ja, ja. Und es ist so viel entspannter, wenn man dieses blöde Denken los wird endlich, ja. Wenn man endlich nicht mehr so denken muss, zu sagen, ha, ich check das alles und ich weiß es eh und pff. Nein. Oder in unserem Empfinden, ja. Wo wir emotionale Verletzungen mit uns herumschleppen, falsche Bilder von uns selber vor allem, falsche Bilder von Gott, die sich dann auswirken, wie wir über andere Menschen denken. Das dann auch die Dinge verzerrt und ablenkt und wegbringt. Und wo wir dann einfach nicht in das hineinkommen, wo Gott uns haben will. Und wenn wir heute davon reden, haben wir da ein bisschen nachgedacht, wenn einer von mir nachfolgen will, muss er sich selbst verleugnen, jeden Tag aufs Neue sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Ich glaube, da geht's für uns hier und jetzt nicht darum, dass wir alle Haus und Hof verkaufen müssen. Ja. Das ist nicht notwendig. Es geht um die ganz banalen kleinen Alltagsentscheidungen. Das ist nicht sehr sexy und nicht sehr spektakulär, aber da spielt sich das wirkliche Leben ab. Ich merke es ja bei mir selber, wie tue ich, wie denke ich, womit beschäftige ich mich, was beschäftigt meine Gedanken und was ist dann los, wenn man keiner zuschaut und wenn man so keiner zustellt, dass das nie irgendwer sehen, hören, erfahren wird, was ich jetzt mache. Ja, gibt's ja genug Situationen, wenn wir für uns allein sind irgendwo oder so, nicht? Na, können wir machen, was wir wollen, wird nie wer sehen, hören oder was wir davon mitkriegen, aber es macht was mit uns, ne? Es macht was mit meiner Seele, es macht was mit meinem Denken, was ich dann in diesen Zeiten tue. Und ich glaube, das, was uns jetzt wirklich weiterhilft, und da nehme ich mich mit hinein, versteht's mir nicht falsch, ich stehe da, ich sage euch das nicht, weil ich dort schon bin, sondern ich sage euch das, weil ich das selber verstanden habe, was ich da brauche und ich das mit euch teilen möchte, ja, in der Hoffnung, dass euch das weiterhilft. Was ich brauche, und was vielleicht wir alle brauchen, ist mehr Treue in den kleinen Dingen. Warum? Gott will uns nicht segieren, Gott will uns nicht kanifeln, Gott will uns nicht quälen damit. Sagt so, und jetzt noch einmal und noch einmal und noch einmal und noch einmal und noch einmal. Ja, so wie man es, ich weiß nicht, ich war zum Glück, habe ich mir das Militär erspart, aber ich weiß das von Freunden nicht, wo du dann diesen Drill hast, so zack, zack, noch einmal, noch einmal, noch einmal, noch einmal, noch einmal und so nicht. Wo die Leute dann teilweise wirklich sinnlos geschunden werden. Einfach, ja. Und darum geht's nicht. Ich glaube, was ich wirklich glaube, ist, dass Gott ein festes Fundament legen will. Wenn ich eins gelernt habe, dann ist es, dass Charakter wichtiger ist als Talent. Ich sage euch ein Beispiel. Ich bin Radlfahrer, ja. Wer von euch kennt den Jan Ulrich und wer von euch kennt den Lance Armstrong? Du kennst den Jan Ulrich wahrscheinlich, oder? Nicht. Hast dich nicht interessiert. Wurscht. Jan Ulrich war der Star im Deutschland des deutschen Radfahrens in den 90er, 0er Jahren. Da so vor 15 Jahren ungefähr. Der Jan Ulrich war, wenn sagen die Leute, die sich auskennen, war ein Ausnahmetalent. Der Jan Ulrich hätte das Zeug gehabt, zum Jahrhundertradrennfahrer zu werden, der alle Rekorde in den Sack steckt. Ja? Was war sein Problem? Nein, Doping war nicht sein Problem. Nein. Ich meine, das war auch sein Problem, aber Disziplin. Ja, so ist es. Er hat es nicht geschafft, den letzten Biss, die letzte Konsequenz, die letzte Disziplin, dieses eine Stück mehr aufzubringen, was es braucht, um wirklich sich an der Weltspitze durchsetzen zu können. Er war so ein Talent, ein so großes Talent, dass er es ohne dem geschafft hat, einmal die Tour de France zu gewinnen. Das ist das größte und schwierigste Radrennen weltweit. Ja, das ist irre, was sie dort fahren. Unmenschlich. Und er war so ein Talent, dass er einmal gewonnen hat, obwohl ihm dieses letzte bisschen Disziplin gefehlt hat. Dann gibt es einen anderen Radrennfahrer, der Lance Armstrong. Und der Vergleich zwischen den beiden ist insofern fair, weil die beide gedopt haben. Ja? Insofern kann man die sehr wohl vergleichen. Ja? Der Lance Armstrong hat weniger Talent gehabt als der Jan Ulrich. Aber der hat Biss gehabt ohne Ende. Der hat trainiert, sich geschunden und der hat wirklich das Letzte gegeben. Und der hat die Tour de France 6-mal gewonnen. Der hat den ewigen Rekord vom Eddy Merckx aus den 50er Jahren oder 60er Jahren, waren das, glaube ich, hat er eingestellt. Seht ihr den Punkt, ja? Diese Treue im Kleinen, diese Treue in den kleinen Dingen, die ist es, auf die Gott das Größere stellen kann und will. Und da bin ich selber genauso herausgefordert. Wenn wir vom 5x15 reden, es gibt Zeiten, da geht's mir sehr gut damit und dann gibt's Zeiten, läuft's nicht gut. Falls mir irre schwer, schaffe ich's nicht und so weiter, ja. Und das liegt jetzt nicht daran, weil an meinem Bild von Gott, das passt schon, da braucht's euch keine Sorgen machen, aber es ist einfach irre umkämpft. Und der Feind macht alles, um uns, jeden Einzelnen von uns, mich eingeschlossen, davon abzuhalten. Ich weiß ja, wenn es mir gelingt, genieße ich es, ist es super, ist es schön. Gibt ja nichts Besseres, als in Gottes Gegenwart zu sein. Ja. Aber dort einmal hinzukommen, bumm, Das kann manchmal ein richtig zäher Kampf sein und nicht immer gewinne ich diesen Kampf. Ja, aber ich habe auch gelernt zu sagen, ist mir wurscht. Morgen wieder. Und wenn es am Morgen gelingt, wurscht, übermorgen wieder. Da einfach dran zu bleiben und mich nicht unterzukriegen lassen. Und mich vom Scheitern nicht niederdrücken zu lassen. Dann auch zu sagen, wurscht, noch einmal. Egal. Ich habe in der Hütte gibt's so eine schöne Stelle, wo Gott sagt, wo da, wie heißt die Hauptfigur, weiß ich nicht mehr. McKenzie, ja, kann sein, also wo die Hauptfigur Jesus begegnet und dann mit Jesus unter anderem darüber spricht, wie das ist mit dem immer wiederkehrenden Scheitern und wo Jesus sagt, ja schau, ihr seht das völlig falsch. Ihr zählt beim Scheitern rauf, ich zähle beim Scheitern runter. Ich weiß, wann ihr es schaffen werdet. Den Zeitpunkt weiß ich. Und jedes Mal, wo ihr scheitert, denke ich mir, hä, einmal weniger, super. Er kommt dem Ziel oder sie kommt dem Ziel näher. Das hat wirklich was verändert bei mir. Wo ich mich nicht mehr runterziehen und nicht mehr runterdrücken lasse. Ja? Und im Endeffekt, glaube ich, ist es ein Geschenk von Gott, dass die großen Dinge noch nicht da sind. Es ist ein Geschenk von ihm, weil wir ihm so wichtig sind, dass er sagt, hey, ich gebe euch noch ein bisschen Zeit. Ich gebe euch noch Zeit, um reif zu reifen, um zu wachsen, um stabil zu stehen, um wirklich fest zu stehen. Damit, wenn dann die größeren Dinge kommen, das nicht ein Strohfeuer wird und nach 1, 2, 3 Jahren wieder alles zerbröselt, habe ich schon gesehen. Das ist total schade. Wo dann tolle Dinge passieren und nach 5 Jahren ist die Gemeinde nicht mehr da. Oder völlig abgedriftet in irgendwas Absurdes. Ja, und das will Gott nicht. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, für uns hier und jetzt einfach nicht den Mut zu verlieren, sie nicht entmutigen zu lassen, nicht aufzugeben, sondern einfach zu sagen, wurscht, ich probiere es wieder, ich probiere es immer wieder, immer aufs Neue und ich lasse mich nicht entmutigen. Weil ich glaube daran, dass Gott drüber steht. Und das ist auch was, was ich gelernt habe, diese feste Überzeugung, Gott steht drüber. Über den Umständen, über meinen Stimmungen, über meinen Befindlichkeiten. Er steht da drüber. Er ist der Sieger. Er hat das alles schon überwunden. Und ich darf da Schritt für Schritt für Schritt da reinwachsen. In diesen Sieg. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, sagt der Paulus zum Timotheus, fällt mir jetzt ein. Und ich glaube, das ist, schätzen wir das nicht gering, ja? Schätzen wir diese Zeit? Nehmen wir sie als das, was es ist, als eine Vorbereitungszeit. Das habe ich den Eindruck schon gehabt, das schon vor einem Jahr habe ich das Gefühl gehabt, ja, ich glaube, es ist wichtig, jetzt ist eine Zeit lang einfach treu zu sein, dran zu bleiben, nicht entmutigen zu lassen und es wird kommen, das Meer, das weiß ich, davon bin ich wirklich überzeugt. Wann, ich kann es euch nicht sagen, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass das, diese Treue im Kleinen, wenn wir das ernst nehmen, wenn ich das ernst nehme, ja, und wirklich daran arbeiten, mit Gottes Hilfe, mit Jesus gemeinsam und auch aus der Gnade heraus, ja, das ist auch so wichtig, dass wir nicht dann uns selber schimpfen, verdammen, verfluchen, wenn wir scheitern. Das ist so zerstörerisch. Das ist so giftig. Jesus vergibt uns jeden Tag aufs Neue. Jesus ist der Gott der täglich neuen Chance. Und wenn es sein muss, 10-mal täglich neuen Chance, ja. Wenn wir zu ihm kommen, wenn wir sagen, hey, Herr, es tut mir leid. Bitte hilf mir, es besser zu machen. Er hilft uns gern. Dafür ist er ja aufs Kreuz gegangen. Dafür hat er sich ja umbringen lassen, um uns diese Freiheit zu schenken, um uns zu erlösen von diesen ganzen Schmoren, in dem wir festbicken immer wieder. Und weil er das für uns gemacht hat, darum ist es doch sein größtes Interesse, uns zu helfen, da Schritt für Schritt für Schritt rauszukommen und es zu ergreifen. Und mehr in das reinzuwachsen, was er uns schenken will. Ich komme nochmal zurück auf die Lügen. Gott ist gut. Gott ist nicht böse. Gott meint's gut mit uns. Er ist kein böser, strenger Vater. Das ist ein Bild, das haben wir geerbt durch die Generationen vor uns, die furchtbare Sachen mitgemacht haben. Mein Vater hat als Jugendlicher einen Krieg miterlebt und so weiter. Ich will gar nicht wissen, was da in ihm kaputt gegangen ist. Folien habe ich jetzt völlig vergessen, aber macht ja nichts. Aber wir dürfen das überwinden, wir dürfen das hinter uns lassen. Wir dürfen da heil werden davon. Und dieses böse, falsche Bild hinter uns lassen, Stück für Stück. Auch dieses Bild von Gott, der uns Dinge wegnehmen will. Gott will uns nichts wegnehmen, Gott will uns was Besseres schenken. Und dieses Wissen und dieses zu lernen, dass da, wo wir, wenn, dass das, was wir bei Gott finden, unendlich viel wertvoller ist als jedes Menschliche, was jemals aus uns selber herauskommen kann. Das ist so viel besser. Das ist so viel cooler und schöner und erfüllender. Ja. Deswegen, ich meine, Menschen, denen es gut geht, die sagen, ja, nein, mein Leben passt eh, alles ist eh alles okay. Die tun sich oft sehr schwer damit, Jesus, sich für Gott oder für Jesus zu interessieren, weil ihnen nicht bewusst ist, dass bei Jesus die Dinge noch viel, viel besser sein können, weil sie den Unterschied nicht kennen zwischen dem, was aus uns selber heraus möglich ist und dem, was bei Gott möglich ist. Ich möchte euch noch das Ziel, so wie die Karotte vor die Nase halten. In Lukas, so, jetzt tun wir weiter, da sind wir, genau. Ah, hast du mitgedacht, Ruth? Danke. Das war, nachdem Jesus die 72 Jünger ausgeschickt hat und gesagt, heilt die Kranken, betet für die Leute, befreit sie von Dämonen und, und. Und als die 72 Jünger zurückkehrten, berichteten sie in voller Freude, Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir sie in deinem Namen austreiben. Das war was, ja. Ja, erklärte er ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben. Ihr könnt unter Schlangen und Skorpionen umhergehen und sie zertreten. Und nichts und niemand wird euch etwas anhaben können. Das ist die Vollmacht, die Gott uns gegeben hat. Das ist das, was möglich ist mit seiner Hilfe. Wenn wir ihm nahe sind, wenn wir in dieser engen Beziehung zu ihm stehen. Und dann kommt ein wichtiger Nachsatz. Aber freut euch nicht darüber, dass böse Geister euch gehorchen, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Und ich bin so dankbar für diese Stelle, weil die uns wieder den Blick aufs Wesentliche richtet, ja. Wenn wir die Heilungen erleben von Krebs, von Schizophrenie, von was weiß ich, ja. Wenn die Dämonen wusch abmarschieren, wenn wir nur ein Wort sagen, ja, super, dann ist Gottes Reich wirklich sichtbar und greifbar und real präsent unter uns. Und das will Gott, das ist sein erklärter Wille, dass diese Dinge passieren, ja. Aber das Zentrum ist Jesus. Das ist nicht Selbstzweck. Wir machen das nicht wegen dem Spektakel. Und wir wollen auch kein großes Spektakel drumherum inszenieren. Wir wollen ein Jesus-Spektakel inszenieren. Wo wir den Leuten sagen, schaut's, Jesus ist der, der euch geheilt hat. Jesus ist der, der euch befreit hat. Jesus ist der, der euch so liebt, dass er euch von dem befreit hat und euch das abgenommen hat. Jesus ist es, und dass wir darauf den Blick ausrichten. Und irgendwie bin ich so froh, weil das ist auch so ein Stück Erbe, das wir in der Vineyard-Bewegung haben, dass wir so frei sind von diesem Spektakel und dem Buhaha und Ding und hin und her, sondern dieses natürlich-übernatürlich, wo das Übernatürliche nicht jetzt das große Huhaha ist, sondern einfach ein normaler Teil gelebter Nachfolge. Und ja, wir erleben es noch nicht so, wie wir uns wünschen würden. Aber ebenso diese Treue im Kleinen, das ist das, was wir, ich, ihr, jeder Einzelne von uns dazu beitragen kann. Und das ist insofern auch eine gute Nachricht, weil dann sind wir den Dingen nicht ausgeliefert. Dann stehen wir nicht da und denken, was ist jetzt, sondern dann wissen wir, dann weiß ich jetzt, okay, danke Gott, dann weiß ich, was ich tun kann, was ich jetzt machen kann. Ist, wie gesagt, nicht sehr sexy, nicht sehr spektakulär, aber lohnend, wirklich lohnend, weil ich weiß, wenn wir da immer tiefer reinwachsen in die Beziehung zu Gott und in die Nähe zu ihm, dann wird wirklich das Unmögliche möglich. Und dann können wir bildlich gesprochen zu dem Baum sagen, so ab mit dir, und der wusch, weg ist er, im Meer verschwunden. ist jetzt ein Bild, will ich jetzt nicht wörtlich nehmen, weil wäre schade um den schönen Baum, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Ich möchte noch beten. Danke, Jesus, dass du der gute Hirte bist. Danke, dass du der gute Hirte bist, der sich kümmert um uns. Danke, dass du der gute Hirte bist, dem wir wichtig sind. Und der uns dann nicht irgendwie die Blinden herumtapsen lässt, dass wir nicht wissen, was ist los, was soll man, was ist jetzt, sondern der uns wirklich sagt, hey, schau, geht's jetzt das als nächsten Schritt? Das ist der nächste Schritt für euch. Macht's das. Und wenn's soweit ist, zeige ich euch den nächsten Schritt. Danke, Jesus, dass du dich auch in den kleinen Dingen verherrlichen willst. Und danke, Jesus, ich weiß das, dass in Wirklichkeit die größten Siege die sind, wo wir über unsere alten, eingefahrenen Muster triumphieren, wo wir merken, dass wir nicht mehr Gefangene unserer alten Muster sind. Dass das wirklich, in Wirklichkeit die spektakulärsten Siege sind. Und alles andere fließt dann eh eigentlich relativ einfach daraus. Und danke, Jesus, dass es diese kleinen Schritte sind, diese kleinen Schritte im Alltag sind, die die Grundlage legen, dass dann irgendwann wirklich der Durchbruch kommt. Und danke, Jesus, dass der Durchbruch nicht so irgendwie über uns hereinbricht und wir wissen nicht warum und wieso, sondern dass dieser Durchbruch dann eine Folge dessen sein wird, dass wir dem einfach nachgehen, was du uns gesagt hast. Danke, Jesus, dass das keine schwierige Aufgabe ist. Danke, dass wir einander haben, um uns gegenseitig zu helfen dabei. Wenn wir miteinander reden, wenn wir uns austauschen darüber, wie es uns geht mit unserer Zeit, mit Gott und so. Danke, dass du uns da wirklich Sachen in die Hand gegeben hast und ganz einfache Werkzeuge in die Hand gegeben hast, um da dran zu bleiben, dass wir nicht wieder uns verzetteln. Und ich danke daher, dass du uns als Gemeinde wirklich lieb hast. Dass du uns wirklich lieb hast, dass wir dir wirklich wichtig sind. Und dass du deswegen Stück für Stück an uns arbeitest, damit wir wirklich in den dorthin kommen, dass dein Reich, deine Kraft, dein Geist durchbricht und die immer größeren und größeren Dinge passieren, damit die Menschen erkennen, dass es einen mächtigen und unglaublichen und wunderbaren und großartigen Gott gibt. Amen.